Jona war ein Prophet. Ein widerwilliger Prophet. Wir lesen über ihn in Jona 1, Vers 1 und 2. Dort steht: Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Wenn die Bibel sagt, dass eine Stadt böse war, dann war sie auch böse. Habe ich euch letzte Woche ein bisschen was von erzählt. Aber trotz ihrer Bosheit wollte Gott den Menschen in Ninive die Gelegenheit geben, Buße zu tun und sich ihm zuzuwenden. Also befahl er Jona, dorthin zu gehen und dort zu predigen. Aber Jona wollte nicht. In Jona 1, Vers 3 heißt es: Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und dem Herrn aus den Augen zu kommen. Anstatt nach Ninive zu gehen, stieg Jona in ein Boot, um 3000 Kilometer in die entgegengesetzte Richtung nach Tarsis zu reisen. Er lief vor Gott davon und versuchte, sich auf dem Schiff vor Gott zu verstecken. Aber Gott schickte einen Sturm, der so stark war, dass er das Boot zu zerstören drohte. Der Kapitän weckte Jona und sagte ihm, er solle zu seinem Gott beten, in der Hoffnung, dass der Sturm dadurch irgendwie gestoppt würde. Aber anstatt zu beten, forderte Jona sie auf, ihn über Bord zu werfen. Er glaubte, sein Tod würde den Sturm beruhigen. Und insgeheim war das für ihn die Möglichkeit, die Leute in Ninive nicht warnen zu müssen. Denn er gestand Gnade und Barmherzigkeit nur denen zu, die er für würdig hielt. Die Seeleute wollten ihn nicht über Bord werfen, aber am Ende hatten sie das Gefühl, keine andere Wahl zu haben. Sie warfen ihn ins Wasser. Und im ersten Vers des zweiten Kapitels, da heißt es dann: Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Das war jetzt eine kurze Zusammenfassung von letzter Woche. Ihr könnt euch die ausführliche Version auch gerne nochmal anhören, haben wir ja im Podcast. Also so weit sind wir gekommen. Und an dieser Stelle steigen wir heute in die Geschichte ein. Was wir gleich lesen werden, nennt sich Jonas Gebet oder auch Psalm des Jona. Dieses Gedicht wurde offensichtlich geschrieben, nachdem Jona von Gott durch den Fisch gerettet und aus dem Fisch auch wieder befreit worden war. Ich glaube nämlich nicht, dass es in einem Fisch hell genug ist, um schreiben zu können. Und sein Handy hat er sicherlich beim Sturz ins Wasser verloren. Außerdem ist der Psalm in der Vergangenheitsform geschrieben, was ebenfalls darauf hindeutet, dass es zur Zeit der Abfassung bereits geschehen war. Wir sehen hier einen Propheten, der nachdenkt. Er blickt zurück auf das, was Gott ihn gelehrt hat. Und dieser Psalm, der beschreibt in schöner, poetischer Form, wie sich Jona fühlte, als er gefangen war und sich nicht selbst retten konnte. Aber auch die Freude, die er bei seiner Befreiung erlebte. Das habe ich jetzt hier gar nicht aufgeschrieben, aber wenn ich so überlege, wenn ihr mal irgendeinen Disney-Film geguckt habt, da kommen zwischendurch immer irgendwelche Lieder. Immer dann, wenn es darum geht, die Gefühle auszudrücken, kommt ein Lied. Genauso ist das hier auch. Wir haben Kapitel 1, Kapitel 3, Kapitel 4 die Geschichte, aber in Kapitel 2, da kommt dieses Lied, um die Gefühle von Jona auszudrücken. Also im Prinzip ist Jona auch nicht viel das anderes als ein Disney-Film. Nein, stimmt natürlich nicht. Aber man sieht, die Technik ist ähnlich. Es kommt ein Lied, um die Gefühle auszudrücken. Vieles von dem, was Jona hier sagt, ähnelt einigen der Psalmen Davids. Und das ist gut so. Er vermischt seine Gefühle und Gedanken mit Psalmen, die bereits geschrieben wurden, und macht sie so zu seinen eigenen Psalmen. Und das ist etwas, was wir auch machen können. Wenn du nicht weißt, was du beten sollst, dann schlag die Psalmen auf und bete diese Gebete als deine eigenen. Es sind kraftvolle Gebete, die auf erstaunliche Weise auch in unsere Zeit heute passen. Denn letztlich lassen sie uns auch heute noch über Gott, über Tragödien, Gnade, Anbetung, Erlösung, Feinde, Nöte und vieles mehr nachdenken. Und dabei lasst uns jetzt zunächst mal Jonas Gebet in einem Zug lesen und es dann Vers für Vers durchgehen. Also ich lese Jona Kapitel 2. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leib des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leib des Fisches und sprach: Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen. Der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen dem Herrn, der mir geholfen hat. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der spie Jona aus ans Land. Also wer sich an letzte Woche erinnert, der weiß, dass wir in vielerlei Hinsicht wie Jona sind. Wie Jona laufen wir vor Gott weg. Wir gehorchen Gott nicht. Wir sündigen gegen Gott. Wir folgen nicht seinem Willen, sondern unserem eigenen Willen. Wir erweisen nicht allen Menschen Gnade, sondern beschränken die Gnade auf diejenigen, die wir für würdig halten, sie zu empfangen. Und so weiter. Natürlich nicht immer, aber doch immer wieder. Aber wenn wir in Kapitel 1 wie Jona sind, dann sollten wir uns auch wie er in Kapitel 2 verhalten. Das ist jetzt mal wichtig. Wenn wir in Kapitel 1 wie Jona sind, und das sind wir, dann sollten wir in Kapitel 2 auch sein wie Jona. Jona musste vieles lernen. Er musste lernen, diejenigen zu lieben, die die Gesellschaft für nicht liebenswert hält. Und er musste verstehen, dass jedem, der Gott um Vergebung bittet und der an Jesus als seinen Retter glaubt, vergeben wird. Unabhängig davon, wie er sein Leben bis zu diesem Zeitpunkt gelebt hat und unabhängig davon, ob er uns sympathisch ist oder nicht. Das war es, wozu Jona nicht bereit war. Das ist es, was er lernen musste. Und das ist es auch, wozu wir oft nicht bereit sind und was wir lernen müssen. Denn das ist es, was Gott für uns tut. Und deshalb sollten wir das auch für andere tun. Aber was wir zusätzlich noch lernen müssen, ist, uns ebenso wie Jona in diesem 2. Kapitel an Gott zu wenden. Wir müssen es lernen, mit unseren Sorgen, unseren Nöten, aber auch mit unserem Dank zu Gott zu kommen und ihn anzubeten. Jona war vor Gott weggelaufen. Er war in einen Sturm geraten und über Bord geworfen worden. Und dann wurde er auch noch von einem Fisch verschluckt. Das war dann der Moment, in dem er endlich Zeit für Gott nahm und mit ihm redete. Und das veränderte etwas in Jona. Er lief nicht mehr vor Gott weg. Okay, so ganz praktisch konnte er das auch erstmal nicht, er steckte in einem Fisch. Aber auch innerlich lief er nicht mehr vor Gott weg, sondern er wandte sich an ihn. Und an dieser Stelle gibt es viele Menschen, die sich mehr damit beschäftigen, was in dem Fisch geschah, als mit dem, was in Jona geschah. Die Leute fragen sich, wie konnte Jona in dem Fisch beten? Wie konnte er atmen? Was für ein Fisch könnte einen Menschen verschlucken? Was war das für ein Fisch? Ein Wal oder ein Hai? Nur kurz, es macht keinen Sinn, darüber zu spekulieren, was das für ein Fisch war. Wir wissen es nämlich nicht. Alles, was ich euch sagen kann, ist, es war ein Fisch. Ein großer Fisch. Ein großer Fisch, der von Gott genau für diesen Zweck geschickt wurde. Punkt. Aus. Ende. Mehr steht da nicht. Gott ließ einen großen Fisch kommen, der Jona verschluckte und rettete ihm somit das Leben. Die Wahrheit ist, dass es keine Rolle spielt, was das für ein Fisch war. Und es spielt auch keine Rolle, wie das alles wissenschaftlich möglich ist. Wir vergessen bei der Frage nämlich ganz schnell eine wichtige Tatsache, und die lautet: Gott kann Wunder tun. Gott kann Wunder tun. Wenn Gott gewollt hätte, dass Jona mitten im Mittelmeer von einem kleinen japanischen Clownfisch verschluckt worden wäre und wieder ausgespuckt worden wäre, dann hätte das auch geklappt. Bei Gott ist nämlich nichts unmöglich. Und wenn ihr euch fragt, ob das alles tatsächlich stattgefunden hat oder ob das nicht vielleicht doch nur ein Gleichnis war, dann hört einfach auf Jesu Worte. In Matthäus 12 wollten die religiösen Gesetzeslehrer und Pharisäer, dass Jesus seine Autorität durch ein Wunder beweist. Sie wollten ein Zeichen. Und Jesus sagte ihnen in Matthäus 12, Vers 39 bis 41, ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Leute von Ninive werden auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Damit ist es Jesus selbst, der die Glaubwürdigkeit dieses Ereignisses bestätigt. Und als Sohn Gottes muss Jesus es ja schließlich wissen. Diese Aussage Jesu beweist, dass das, was dem Propheten Jona widerfahren ist, ohne Zweifel eine historische Tatsache ist. Und sie zeigt, dass die Menschen in Ninive, obwohl sie weder Jesus, Mose, Abraham noch das Gesetz und die Propheten hatten, Buße taten und an Gott glaubten. Gleichzeitig zeigt Jesus hier aber auch, dass viele Menschen im Neuen Testament und viele Menschen heute Jesus, Mose, das Alte Testament und das Neue Testament haben und trotzdem nicht glauben. Dass wir Schwierigkeiten haben, wissenschaftlich zu erklären, wie ein Mensch in einem Fisch überleben kann, spielt keine Rolle. Denn letztlich zeigt uns das nur, dass alles, was Gott will, auch geschieht. Unabhängig davon, ob das jetzt geht oder nicht. Gott hat den Fisch bestellt, Gott hat gemacht, dass Jona in dem Fisch überlebt, Gott hat dem Fisch befohlen, ihn auszuspucken, und der Fisch hat gehorcht. All das ist ein erstaunliches Wunder, aber es ist wahr. In Jona 2, Vers 3 heißt es: Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Jona hat also nicht nur gebetet, Gott hat auch geantwortet. Und diese eine Aussage ist gewissermaßen eine Zusammenfassung vom ganzen Kapitel. Ich habe geschrien und du hast geantwortet. Ich habe geschrien und du hast geantwortet. Gott beantwortet Gebete. Immer. Wir müssen begreifen, wie erstaunlich diese Aussage ist. Denn ich glaube nicht, dass sie auf uns auch nur annähernd so viel Eindruck macht, wie sie eigentlich sollte. Jona schrie zu Gott und der hat ihn erhört. Das ist der Gott, der den Himmel und die Erde und alle Galaxien erschaffen hat. Er ist der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende, der Heilige, der oberste Herrscher über die ganze Schöpfung. Er ist der letzte Richter, allmächtig, allgegenwärtig, allwissend. Jona rief ihn an, nachdem er vor ihm geflohen war, und Gott hörte zu und Gott antwortete. Wenn wir Gott anrufen, hört Gott zu und antwortet. Er ist kein ferner Gott, der diese Kugel, die wir Erde nennen, erschaffen und dann sich selbst überlassen hat. Nein, er ist zu jeder Zeit bei uns. Im zweiten Teil von Jona 2, Vers 3, da heißt es: Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Das hebräische Wort für Tod ist an dieser Stelle das Wort Sheol. Sheol wird auch mit Hölle übersetzt. Jona war natürlich nicht buchstäblich in der Hölle, denn da hätte es für ihn tatsächlich keinen Ausweg mehr gegeben. Aber Jona beschreibt uns, wie sich seine Erfahrung anfühlte. Er fühlte sich, als käme er in die Hölle. Heutzutage würden wir sagen, es war die Hölle für ihn, als er dort hinabsank. Anders ausgedrückt heißen Jonas Worte ungefähr: an dem Punkt, an dem ich am weitesten von Gott entfernt war, an dem Ort, an dem ich nichts tun konnte, um mich zu retten, an dem ich am hilflosesten und am verzweifelsten und ohne jede Hoffnung war, rief ich zu Gott und du, Gott, hast mich erhört. Das ist das Gebet eines gebrochenen und reuigen Mannes. Jona fühlte sich isoliert, getrennt von Gott und abgeschnitten vom Leben. Er war wirklich am Ende. Kennt ihr das? Wie viele von euch haben Zeiten der Hölle durchlebt? Oder vielleicht steckst du auch gerade drin. Zeiten, in denen du das Gefühl hast, Gott sei 1 Million Kilometer weit entfernt. Zeiten, in denen du das Gefühl hast, dass alle Hoffnung verloren ist, dass das Leben zu Ende geht oder dass es nicht lebenswert ist. Kennst du das? Ich schon. Aber die gute Nachricht dieses Textes ist, dass Gott auch dann noch unsere Schreie hört und antwortet. Auch dann, wenn wir das Gefühl haben, in der Hölle festzustecken. Selbst wenn wir an einem Punkt angelangt sind, an dem wir uns vollkommen hoffnungslos fühlen, sind wir nicht hilflos. Denn Gott hört und Gott antwortet. Aber wie antwortet er? Lasst uns weiterlesen. Dann werden wir es nämlich sehen. In Jona 2, Vers 4 bis 7, da betet Jona jetzt. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Also eigentlich haben ihn ja die Seeleute ins Meer geworfen. Aber Jona war klar, dass Gott durch sie gewirkt hat, damit das alles passiert. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Nutzt einfach mal eure Vorstellungskraft, wenn ihr das lest. Ihr könnt das Ersticken, das er beschreibt, beinahe spüren. Jona gibt uns hier eine aufrichtige, lebendige Beschreibung der Hoffnungslosigkeit der Hölle, die er fühlte. Dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen, ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Das ist einfach nur Panik. Das ist kein Schrei nach Erlösung, es ist nichts weiter als ein Ausdruck von purer Verzweiflung. Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründe. Der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Auch hier beschreibt er detailliert seine Gefühle der völligen Hoffnungslosigkeit. Sein Abstieg in den Tod ist beinahe abgeschlossen, als er den Fuß der Berge erreicht. Mit anderen Worten, es gibt nach menschlichem Ermessen keine Hoffnung mehr für mich. Das Spiel ist vorbei. Es geht nicht weiter. Ich bin ein toter Mann. Und was sagt er dann? Was ist das nächste Wort? Aber. Aber. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Wir haben also diese erstaunlich aussagekräftige Beschreibung eines Mannes, der sich im letzten Moment seines Lebens hilflos und hoffnungslos fühlt und dem Tod entgegensinkt. Doch dann gibt's ein Aber. Aber du, Herr, mein Gott. Ich liebe das. Als Jona keine Hoffnung mehr hatte, griff Gott ein. Wo alles aussichtslos erscheint, kommt ein großes Aber. Es ist so oft, dass wir erst nach der Rettung wirklich darüber nachdenken und sehen, wie Gott uns hindurchgetragen hat. Im Moment der Not und Verzweiflung denken wir nur an das, was wir gerade erleben und leider nur selten daran, wie Gott gerade wirkt. Ich bin mir sicher, dass wir alle solche Momente haben, in denen es sich so anfühlt, als würden wir versinken. Solche Momente, in denen alles in die Brüche geht. Sei es die berufliche Situation, sei es eine Freundin oder gar die Ehe oder das Leben an sich. Wir alle, wir kennen so Situationen. Aber genauso bin ich mir auch sicher, dass wir alle solche Momente haben, in denen Gott auf überraschende Art und Weise eingreift. Denn so ausweglos unsere Situation auch aussehen mag, müssen wir trotzdem bedenken, bei Gott sind alle Dinge möglich. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Als Jona sich im deprimierendsten Moment seines Lebens befand, als die Hoffnung verloren schien, als er buchstäblich nichts tun konnte, um gerettet zu werden, griff Gott ein und rettete ihn. Rettete ihn aus dem Scheol. Diese Geschichte spiegelt gewissermaßen die Botschaft von der Errettung durch Jesus Christus wider. Sie zeigt, dass wir unabhängig davon, wer wir sind oder welche Position wir innehaben, getrennt von Gott sind. Es gibt nichts, was wir tun können, um uns selbst zu retten. So wie Jona nichts tun konnte, um sein eigenes Leben zu retten, können auch wir nichts tun, um unseres zu retten. Jona konnte kein Tieropfer bringen, um seine Sünden zu sühnen. Er saß ja selbst im Tier. Er konnte kein Geld in den Tempel geben oder im Tempel anbeten. Er steckte schließlich fest. Er konnte niemandem dienen oder ein anderes gutes Werk tun, von dem die Menschen fälschlicherweise glaubten, dass es sie gut genug macht, um in den Himmel zu kommen. Er war völlig hilflos. Er konnte nichts machen. Du und ich, wir sind völlig hilflos. Es gibt nichts, was wir tun können, um uns mit Gott zu versöhnen. Durch Gottes Gnade wurde Jona aus dem physischen Tod gerettet. Und durch Gottes Gnade werden wir aus dem geistlichen Tod gerettet. Durch Jesus Christus, der gestorben ist. Damit denen, die glauben, vergeben wird und sie neu gemacht werden. Der Punkt ist, dass die Rettung sowohl physisch als auch geistlich nicht möglich ist, wenn Gott nicht in uns wirkt. Wir gehen viel zu schnell in dem Glauben des Lebens, dass wir selbst alles unter Kontrolle haben. Und dabei haben wir in Wirklichkeit überhaupt keine Kontrolle über irgendeinen Bereich unseres Lebens. Und leider gibt es Zeiten, in denen Gott zu drastischen Maßnahmen greifen muss, um uns das klarzumachen. Aber Gott sei Dank will er uns trotz unserer Rebellion immer noch retten. In Jona 2, Vers 8 lesen wir dann: Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Wir sehen hier, wie sich Jona in letzter Not, als er keinen Ausweg mehr sah, an Gott wandte und dadurch gerettet wurde. Aber was wir daraus lernen sollten, ist noch etwas mehr. Was wir lernen sollten ist, komm bloß nicht auf den Gedanken, dass Gott sich nicht um dich kümmern würde. Und schieb ihn auch nicht auf die Seite, bis du ihn mal brauchst. Denn Fakt ist, Gott hört uns und wir brauchen ihn jeden Tag und jederzeit. Wir lesen hier, dass Jona betete, als seine Seele verzagte. Dieses Gebet erreichte Gott und wurde erhört. Das ist klasse. Aber viel zu oft machen wir es genauso. Oder vielleicht sollte ich besser sagen, viel zu oft machen wir es nur so. Viel zu oft hören wir Aussagen wie, jetzt können wir nur noch beten. Das klingt, als wäre Gebet nur der letzte Ausweg. Dabei ist Gebet eigentlich das Wichtigste und das Beste, was wir tun können. Ja, Gott stellt uns Medizin, Technologie und qualifizierte Menschen zur Verfügung. Und deren Hilfe sollen und dürfen wir auch in Anspruch nehmen. Aber letztlich ist die einzige Hoffnung, die wir wirklich haben, dass Gott zu unseren Gunsten eingreift und uns hilft. Das Gebet ist nicht der letzte Ausweg oder die Notlösung, zu der wir greifen, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Das Gebet muss die erste, die mittlere und die letzte Maßnahme sein, die wir ergreifen. Stellt euch doch einfach mal vor, Jona hätte mit seinem Gebet nicht bis zum letzten Moment gewartet. Stellt euch vor, er hätte gebetet, bevor er ins Wasser geworfen wurde. Ich bin mir sicher, Jona hätte sich auf diesem Weg den Umweg durch den Fisch sparen können. Er hätte stattdessen eine einfachere Reise nach Ninive gehabt und hätte bei seiner Ankunft ganz bestimmt auch ein bisschen besser gerochen. Im Hebräerbrief, da heißt es, dass wir mutig zum Thron der Gnade kommen können. Das können wir immer. Nicht erst in Notfällen. Wir haben das Recht, als seine Kinder in seine Gegenwart zu kommen und ihn in allen Zeiten unseres Lebens um Hilfe zu bitten. Er wird uns auf seine Weise und zu seiner Zeit antworten. Wir sollen einfach nur vertrauen, gehorchen und ausharren. In Jakobus 5, Vers 13 bis 18, da heißt es: Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn? Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir, und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals, und der Herr gab den Regen, und die Erde brachte ihre Frucht. Unsere Gebete sind wichtig. Das Gebet offenbart unseren Glauben an Gott. Unser Gebet für Kranke offenbart unseren Glauben an Gottes Heilungsfähigkeit. Unsere Gebete führen zu körperlicher und auch zu geistlicher Heilung im Leben der Menschen. Und das Bekenntnis der Sünde in unseren Gebeten führt zu geistlicher Heilung und Glauben in uns. Das Gebet ist so viel mehr als der letzte Versuch. Es verändert uns von innen heraus. Es demütigt uns, es lässt unseren Glauben wachsen und macht uns Christus ähnlicher. Denn Jesus war nie zu beschäftigt, um zu beten. Deshalb sollten wir es auch nicht sein. Jona wandte sich an Gott und Gott antwortete. In Jona 2, Vers 9 lesen wir dann: Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Das bedeutet, wer seine Hoffnung auf etwas anderes als auf Gott setzt, verpasst seine Chance, Gottes Gnade durch Vergebung zu empfangen. Das Wort Gnade ist hier im Hebräischen das Wort Chesed. Es bedeutet Treue, Freundlichkeit, Liebe und noch vieles mehr. Es zeigt uns, dass Gott aus Liebe heraus freundlich zu uns ist. Er ist treu. Auf ihn können wir uns verlassen. Und deshalb können wir darauf vertrauen, dass er uns gnädig ist, wenn wir uns an ihn wenden. Wenn wir uns an wertlose Götzen wie falsche Götter, Geld, Arbeit, Sport, materielle Dinge oder unsere eigenen Stärken und Fähigkeiten oder Freunde oder was auch immer klammern oder unsere Hoffnung auf sie setzen, verspielen wir die Möglichkeit, die Gnade Gottes zu erfahren. Denn man kann nicht gleichzeitig nach Gottes Gnade und nach den Dingen dieser Welt streben. Es ist entweder das eine oder das andere. In Jona 2, Vers 10 heißt es dann: Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen dem Herrn, der mir geholfen hat. Jona gelobte, dass er sein Leben dem Herrn übergeben werde. Ihm war klar, ob tot oder lebendig, alles gehört Gott. Sein neuer Wunsch war es daher, Gott mit seinem ganzen Herzen, seiner Seele und seinem Verstand und seiner Kraft zu lieben. Und er erkannte, dass die Rettung allein von Gott kommt. Jetzt muss ich leider an dem Punkt ein bisschen bremsen. Jona hat das in seinem Gedicht geschrieben. Er hat geschrieben, dass er aus Dankbarkeit heraus fortan tun will, was Gott von ihm möchte. Er hat es vielleicht auch ernst gemeint. Und wir werden nächste Woche auch sehen, dass er schließlich tatsächlich nach Ninive ging und dort gepredigt hat. Aber trotzdem sehen wir hier immer noch einen Mann, der hoffte, dass Gott uns retten wird, aber nicht die anderen. Ganz verstanden hatte er es noch nicht. Es war immer noch eine begrenzte Gnade, die sich Jona gewünscht hat. Er hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht alles verstanden. Ich gehe davon aus, dass Jona selbst diesen Psalm geschrieben hat. Aber nicht im Fisch, da war es zu dunkel. Und auch nicht unmittelbar, nachdem er wieder an Land war. Denn da war er dann erstmal mit den weiteren Begebenheiten des Buchs beschäftigt. Ich denke, dass Jona diesen Psalm aufgeschrieben hat, nachdem er anschließend wieder zurück in Israel war. Daher ist meine Hoffnung, dass er nach den Ereignissen aus Jona 4 die Wahrheit erkannte, dass es nicht um uns geht und nicht darum, wer unserer Meinung nach gerettet werden sollte, sondern dass die Rettung allen gilt, die glauben. Aber dazu kommen wir noch. Denken wir drüber nach, wenn wir bei Kapitel 4 sind. Da kommt ja noch was dazwischen. Mein Urlaub. Jetzt lesen wir erstmal Jona 2, Vers 11. Und der Herr sprach zu dem Fisch und der spie Jona aus ans Land. Der Fisch spuckte Jona wieder aus. Irgendwie eklig, ne? Aber das davor ist jetzt auch nicht besser gewesen. Gott gab den Befehl und der Fisch gehorchte sofort. Was man von Jona zumindest in Kapitel 1 noch nicht sagen konnte. Denn der war ungehorsam gewesen, als Gott es ihm befohlen hatte. Der Fisch tat, was er sollte, zu Jonas Glück. Was können wir nun aus diesem Gebet Jonas mitnehmen? Ich denke da besonders an zwei Dinge. Erstens, sich hilflos zu fühlen, bedeutet nicht hoffnungslos zu sein. Denn Gott kann und will uns sogar aus den tiefsten Tiefen retten. Wenn wir ihn darum bitten, wird er uns sogar vor der Hölle bewahren. Kein Mensch auf dieser Erde ist so weit von Gott entfernt, dass der ihn nicht retten kann. Egal wie schlecht du glaubst, dass das Leben ist, oder egal wie schlecht du denkst, dass du bist, wenn du zu Gott rufst, wird er dich retten. Und zweitens, Gott erhört Gebet. Gott erhört es vielleicht nicht immer so, wie wir es erwarten, aber er wird es erhören, wie wir es brauchen. Und deshalb müssen wir lernen, konsequent zu beten. Bete darum, dass Gottes Wille geschieht. Bete darum, dass dein Glaube Bestand hat. Bete um einen Frieden, der alles Verstehen übersteigt. Bete um Demut. Bete darum, dass dein Leben zu Gottes Ehre eingesetzt wird, dass dein Beispiel dazu dient, andere zu verändern, dass deine geistlichen Gaben zum Wohl der Gemeinde eingesetzt werden. Bete um das Wunder der Heilung, sowohl geistlich als auch körperlich. Und bete vor allem mit einem dankbaren Herzen. Viele der Psalmen sind diese herzergreifenden, verletzlichen Gebete, die voll von Lob, Ärger, Freude, Schmerz, Fragen und Zweifeln sind. Aber sie alle enden mit Dankbarkeit. Bete mit deinem Herzen. Bete mit Leidenschaft und Ehrlichkeit. Aber bete auch Gebete des Dankes. Und denk dran, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Du bist Jona. Das ist es, was wir letzte Woche festgestellt haben. Viele der negativen Eigenheiten, die Jona hatte, haben wir auch. Aber wenn du in diesem Punkt wie Jona bist, dann sei auch wie der Jona aus Kapitel 2 und wende dich mit all dem, was dich beschäftigt, an Gott, denn er hört dich und er wird dir helfen. Amen. Ich würde gerne beten und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Herr, ich danke dir dafür, dass wir beten dürfen. Ich danke dir dafür, dass du uns versprochen hast, uns zu hören und dass du uns versprochen hast, dass unser Gebet einen Einfluss hat, einen Einfluss auf diese Welt. Ich bitte dich darum, dass wir es lernen, das Gebet nicht als letzte Notlösung zu sehen, sondern dass wir es lernen, in ständigem Kontakt mit dir zu sein. Hilf du uns bitte, das Gebet und damit auch unsere Beziehung zu dir wirklich mit in unseren Tagesablauf zu nehmen, mit in unseren Alltag. Ich bitte dich darum, dass unsere Kommunikation mit dir einfach auf ein ganz anderes Level gehoben wird. Ich danke dir dafür, dass wir zu dir kommen dürfen. Ich danke dir dafür, dass du bei uns bist. Ich danke dir dafür, dass wir mit all unseren Sorgen und Nöten und Problemen und Ängsten zu dir kommen dürfen. Und dass du uns hörst, dass du da bist und dass du wirkst. Bitte beweise du uns das und zeig es uns und hilf du uns, dir zu vertrauen. Amen.